Deutschlandfunk Interview.
Im Ausland geboren und dann nach Deutschland gekommen. Oder ein Elternteil oder beide Elternteile im Ausland geboren, dann haben nach amtlicher Definition auch die in Deutschland geborenen Kinder einen sogenannten Migrationshintergrund. Mit deutscher Staatsbürgerschaft oder ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Ich spreche von mehr als 20 Millionen Menschen, die in Deutschland leben. Sie alle sind gemeint, wenn AfD-Mitglieder, Rechtsextremisten, Blut- und Bodenideologen und Rassisten, Überlappungen zwischen diesen Begriffen sind möglich und wahrscheinlich, wenn die also Pläne ausbuchstabieren, diese Menschen aus Deutschland zu deportieren. Das zeigte zuletzt erneut die Recherche des Netzwerks Korrektiv. Und wer sich in den vergangenen Jahren schon angeschaut hatte, was Björn Höcke und viele andere immer wieder schreiben und sagen, der wusste ohnehin schon, dass in diesen Kreisen seit langem so gedacht wird. Die Einteilung der in Deutschland lebenden Menschen nach rassistisch konstruierten Kriterien und die Zuteilung von Menschenwürde oder eben nicht. Das ist der Kern des verharmlosenden Begriffs Remigration. Was den Rassisten noch fehlt, ist die Macht, ihre Pläne umzusetzen. Und dass sie irgendwann und irgendwie bekommen, ist nicht ausgeschlossen. Wie die meisten Spitzenpolitiker auf diese Debatte reagieren, das wissen wir inzwischen und ist jetzt nicht unser Thema, sondern wie reagieren Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte und ohne politisches Amt. Ich spreche jetzt mit Stephen Anpalagan, 40 Jahre alt, Autor des Buches Kampf und Sehnsucht in der Mitte der Gesellschaft, hat gerade Platz genommen vor unserem Mikrofon in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Guten Morgen, Herr Anpalagan.
Guten Morgen, Herr Gries.
Sie sind in Sri Lanka geboren, Ihre Eltern sind Tamilen, die Rassisten in Deutschland meinen also Sie. Fühlen Sie sich gemeint?
Ich bin ja in Deutschland zur Schule gegangen und habe in Deutschland Geschichtsunterricht gehabt. Ich glaube, jeder, der mal ein Geschichtsbuch aufgeschlagen hat, weiß, wo diese Blut- und Bodenideologie herkommt, wo dieses völkische Denken herkommt, wohin das führt. Sagen wir es mal so, ich fühle mich nicht gemeint. Und obwohl ich evangelischer Theologe bin und im Gegensatz zum AfD-Vorsitzenden auch ein deutsches Gedicht aufsagen könnte, weiß ich, dass mich, wenn es hart auf hart kommt, hier wahrscheinlich wenig schützt.
Wie bereiten Sie sich vor?
Naja, es gibt ja keine Vorbereitung. Wenn Deutschland die Heimat ist, in der Sie leben, in der Sie alt werden, wo Ihre Familie lebt, wo Sie arbeiten, wenn Deutsch Ihre Muttersprache ist, dann gibt es keine Vorbereitung für irgendetwas anderes. Und ganz ehrlich, es ist jetzt auch nicht unbedingt so, dass woanders das Gras allzu viel grüner wäre. Meine Schwester lebt in den Niederlanden. Die erzählt Ähnliches über den Rechtsruck dort. Dort wurde jüngst Geert Wilders, ein Rechtsradikaler, mit weitem Abstand gewählt. Von daher glaube ich, dass es keine Alternative gibt, als hier zu bleiben und für die Demokratie zu kämpfen.
Wenn ich darf, würde ich Sie gerne noch über Ihre Gefühlslage fragen. Sind Sie bedrückt? Haben Sie Angst?
Also, ich muss vielleicht mal etwas weiter ausholen. Der sogenannte nationalsozialistische Untergrund hat sich 2011 selbst enttarnt und 2013 wurde die AfD gegründet. Ich finde es bemerkenswert, dass wir jetzt über rechtsextreme Bedrohungslagen und rechtsextreme Ideologien sprechen, wo deutlich vor Gründung der AfD Neonazis rechtsextreme Unwesen in Deutschland trieben und nicht aufgehalten wurden von Sicherheitsbehörden oder politischer Führung. Ich glaube, die allermeisten Menschen, ob Ausländer oder Flüchtlinge oder Migranten, haben gelernt, mit einer konstanten, abstrakten Bedrohungslage zu leben und damit zu leben, dass es Kräfte und Mächte gibt, die sie aus der Mitte der Gesellschaft fernhalten wollen. Im Übrigen auch bürgerliche Kräfte. Von daher ist es jetzt nicht unbedingt eine Überraschung, wie die Vorredner gerade in dem Beitrag sagten, sondern eher so, dass man denkt, ja, ich hoffe, dass es meine Kinder und Kindeskinder vielleicht anders erleben.
Wenn ich Sie richtig verstehe, dann sprechen Sie davon, dass das Thema oder der Rechtsextremismus, der Rassismus ein langjähriges Thema schon ist in Deutschland. Stimmt denn die Wahrnehmung nicht, dass sich die Rhetorik in den letzten Monaten verschärft hat?
Also in den 90er Jahren, in denen ich aufgewachsen bin, forderten CDU-Politiker Kinder statt Inder oder erzählten, das Boot sei voll oder ließen gegen Ausländer unterschreiben. Der in der CSU immer noch hochgeschätzte Franz Josef Strauß warnte davor, dass wir bald die Tamilen und Kanaken in Deutschland hätten. Und es hieß, jeder Asylant, der nach Deutschland käme, sei ein SPD-Asylant, wenn die SPD der Grundrechtsänderung nicht zustimmen würde. Ich tue mich schwer, hier so eine Dringlichkeit und eine Eskalation festzustellen. Was ich aber feststelle, ist, dass es immer unverhohlener wird. Also wenn Sie mal als Zuhörer in die familiäre WhatsApp-Gruppe oder in die Gespräche am weihnachtlichen Küchentisch zurückdenken, es gab und gibt immer schon einen latenten menschenfeindlichen Einschlag in der deutschen Gesellschaft. Dass das jetzt möglicherweise in politisch höchste Kreise Einzug findet, wenn die AfD stärkste Kraft wird in ostdeutschen Bundesländern oder vielleicht sogar den Ministerpräsidenten stellt, das ist tatsächlich neu. Mhm. Also man konnte sich immer darauf verlassen, dass es zumindest ein Mindestmaß gibt mit bürgerlichen etablierten demokratischen Parteien, die versuchen, das auch innerparteilich einzuhegen, solches Gedankengut. Aber wenn jetzt eine offen rechtsextreme Partei an die Macht käme und auch noch Teilmächte wäre, das wäre schon eine neue Eskalation in der politischen Auseinandersetzung.
Differenzieren Sie zwischen der AfD und den anderen Parteien?
Ja. Definitiv. Also die AfD befindet sich ja mit ihrer Europafeindlichkeit, mit ihrer Russland-Zugewandtheit und ihrer offenen Menschenverachtung auf einem ganz anderen Spielfeld als alle anderen Parteien. Was ich allerdings als größere Bedrohung wahrnehme, ist, dass Teile der demokratischen Parteien den Duktus oder die Position und die Meinungen und Erzählungen der AfD aufgreifen. Also die Sache mit dem Entzug der Staatsbürgerschaft beispielsweise wurde sowohl von Justizminister Marco Buschmann als auch von Innenministerin Nancy Faeser eingebracht in die Debatte, wenn der CDU-Parteivorsitzende erzählt, dass Ausländer den Deutschen ihre Zahnarzttermine wegnehmen, da muss ich sagen, das könnte genauso gut von Alexander Gauland kommen. Also wo wir aufpassen müssen, ist, dass auf dieser Jagd nach Zustimmungswerten nicht irgendwelchen rechtsextremen Erzählungen nachgeeifert wird. Das ist, halte ich, für eine viel größere Gefahr als das, was die AfD gerade tut.
Mhm. Welche Instrumente würden Sie ziehen im Kampf gegen Rechtsextremismus? Oder ich frage es ein bisschen einfacher. Es wird ja viel davon gesprochen, dass sozusagen die Mehrheitsgesellschaft sich artikulieren soll, sofern sie denn für die liberale Demokratie einsteht. Wie kann das gelingen?
Naja, also ich muss wirklich sagen, man muss den Wählerinnen und Wählern auch tatsächlich Verantwortung übertragen und Verantwortung abringen. Was nicht geht, ist, dass 20, 30, zuweilen sogar 40% der Menschen in diesem Land oder in Bereichen und Regionen dieses Landes einer gesichert rechtsextremen Partei ihre Stimme schenken. Das ist das Wertvollste, was man hat in einer Demokratie. Und wenn man sagt, ja, das sind jetzt die Politiker, die mich repräsentieren sollen, dann macht man sich mit Rechtsextremen gemein. Also da würde ich mir schon auch mehr Auseinandersetzung wünschen. Das Zweite ist klar, Rechtsextreme zehren von der Unzufriedenheit und von dem Elitenhass. Dagegen muss man angehen, dagegen müssen politische Kräfte, auch mediale oder Medienschaffende müssen da arbeiten und anzeigen, hey, es gibt Probleme, die wir haben, aber es gilt auch einzuordnen, dass vieles in Deutschland eben auch sehr gut läuft, dass es kein Grund ist, beispielsweise Wissenschaftler anzugreifen, wie es in der Corona-Pandemie passiert ist. Und dann muss man natürlich sagen, ja, also jenseits der Verbesserung der Lebenssituation von Menschen gilt es auch, Sozialpolitik zu betreiben oder eben auch Bildung zu betreiben, politische Bildung zu betreiben. Aber das muss man auch sagen, das ist ja häufig das Erste, wo politisch Verantwortliche die Mittel kürzen. Also von daher verschärfen politische Verantwortliche die Situation ohne Not selber.
Wie ist es möglich, über Probleme in der Migration zu sprechen, ohne rassistisch zu werden?
Naja, sie müssen halt einfach präzise sein in dem, was sie tun. Diese Nummer mit der Abschaffung.
Präzision ist der Feind der Schlagzeile.
Ja, das hilft nichts. Und ich fürchte, wir brauchen auch deutlich mehr Langeweile in einer politischen und medialen Auseinandersetzung. Wir brauchen auch mehr Beiträge, die möglicherweise nicht so gut klicken oder nicht so gut knallen oder von denen wir denken, dass es nicht so ist. Aber wissen Sie, anzuzeigen, dass es ganz wichtig ist, dass man ausländische Straftäter ohne Bleiberechtsperspektive sehr schnell abschiebt. Das ist ja eine Position, die ganz anschlussfähig ist in nahezu allen demokratischen Organisationen und Parteien. Wenn Sie allerdings sagen, wir müssen kriminelle Ausländer rausschmeißen und möglicherweise die anderen eben auch, oder dieses Beispiel mit diesem Zahnarzttermin, das ist ja nicht nur präzise, es ist offenkundig falsch und führt Ressentiments.
Stephen Anpalagan haben wir gehört, 40 Jahre alt, Journalist, Buchautor. Danke, Herr Anpalagan, für das Gespräch heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk.
Vielen Dank für die Einladung.